Ja, einen schönen guten Abend. Recht herzlich willkommen bei der Pop-Up X oder Pop-Up 2011. Es ist halt die 10. Veranstaltung, deshalb in diesem Jahr die Pop-Up X. Und ja, schön, dass doch einige Leute geschafft haben, hier heute Abend erstmal herzukommen zu unserem ersten Forum. Das ist sozusagen die Auftaktveranstaltung in diesem Jahr. Ja, und ich hoffe, dass wir dann gleich hier ein paar erhellende Gedanken und Momente haben werden. Und ansonsten wünsche ich natürlich jedem viel Spaß an diesem Wochenende, also heute Abend und morgen Abend dann noch mit den ganzen Bands. Und ja, einfach, dass jeder viel Freude hat. Und damit übergebe ich hier an die Jungs auf der Bühne. Viel Spaß.
Ja, hallo und guten Abend auf der Pop-Up 10. Klick mich, ich bin ein neues Album. Das bin nicht ich, sondern der Titel dieses Panels. Ich bin Markus Richter, bin bei Fritz, einem Jugendsender in Berlin und Brandenburg, für die Netzsachen so zuständig. Ich bin ja der Hausnerd quasi. Und hier eingeladen worden, um mit den vier Herren, die ihr hier auf der Bühne seht, darüber zu sprechen, was denn jetzt gerade im Musikbereich so abgeht, also wie man Musik vertreibt, wie man sie vermarktet und möglicherweise, ob man auch Geld damit verdienen kann. Bevor ich euch die Leute auf der Bühne vorstelle, möchte ich aber gerne wissen, wer das Publikum eigentlich ist. Wenn ich das so angucke, ist ja auch so ein bisschen das Problem der Musikindustrie, es sind nicht so viele Leute da, wie man das eigentlich gerne hätte. Das kann ja auch zum Problem werden. Ich möchte jetzt von euch wissen, wer von euch macht selber Musik? Also einfach mal Handzeichen jetzt, die Fragen, die ich stelle, wer von euch macht selber Musik? Okay, wer hat diese Musik auch schon mal veröffentlicht? Okay, und wer hat für diese veröffentlichte Musik auch schon mal Geld bekommen? Immerhin. Wer hat sich denn von euch jetzt die andere Seite schon mal Musik runtergeladen? In irgendeiner Art und Weise? Na, das ist noch nicht gekommen. Na gut. Wer hat für runtergeladene Musik bezahlt? Ja, oder dem Künstler auf eine andere Art und Weise Geld zukommen lassen, also zu seinem Konzert angegangen, Merchandise gekauft, was auch immer. Ist schon ein bisschen mehr. Interessant. Gut, jetzt wissen wir also, wer da im Publikum sitzt. Jetzt kommen wir dazu, wer hier auf der Bühne sitzt und fangen ganz links an. Und da sitzt der Andreas Bischoff von Analog Soul hier aus Leipzig. Erzähl doch mal selber ein bisschen in nicht allzu lange, was du gerade machst und warum du hier bist.
Wir sind im Grunde eine Musiker-Selbstvertretung, kann man sagen. Also wir sind als Netlabel, werden wir attributiert, als Agentur, als Projekt, als Plattform. Und es stimmt auch alles, aber es ist auch nie ganz wahr, weil wir eben so gut eine Chance hätten. Wir haben auch schon improvisierte Musik rausgebracht. Also noch was eine Stufe hinterm Free Jazz kommt. Und ganz despektierlich gesagt, das ist natürlich nicht so gemeint. Und gleichzeitig natürlich auch versuchen, auch Musik einer breiteren Hörerschaft bekannt zu machen und sozusagen sich auch nicht manchen Mechanismen des kapitalistischen Games sozusagen zu verwehren.
Also man könnte es zusammenfassen, ihr seid im Rebellenstadium. Alles besser machen und dann möglicherweise sagen, sich nicht vom System erschlagen lassen. Wie das funktionieren kann, das klären wir jetzt hier gleich. Ich habe jetzt noch eine persönliche Frage. Von dem, was du da machst bei Analog Soul, kannst du davon leben?
Nein.
Nein. Glaubst du, dass du diesen Job in 3 Jahren auch noch machen wirst?
Das, keine Ahnung. Glauben. Was heißt glauben? Also ich denke, dass es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich das dann immer noch mache.
Okay. Und was war das letzte Mal, als du für Geld für Musik ausgegeben hast?
Letzten Dienstag.
Und für was?
Da habe ich mir eine Vinylplatte bei Amazon bestellt.
Alles klar. Neben dir sitzt Gregor Samsa von Sounds of Subterranea, ebenfalls ein Label. Allerdings eins, was mit dem Netz jetzt gar nicht so richtig was zu tun hat, habe ich erfahren. Aber erklär auch mal selber, was du machst in Hamburg.
Hallo, also ich bin Gregor und ich habe ein Label seit 13 Jahren, Sounds of Subterranea. Ich bringe hauptsächlich Vinyl heraus, ab und zu auch CDs von Bands, wo es vielleicht nötig ist oder auch nicht nötig ist, ist egal. Nebenbei versuche ich auch noch den Vertrieb von mittlerweile 30 Labels zu koordinieren. Das heißt, ich bin nicht der direkte Vertrieb, sondern ich versuche über meine Strukturen, die ich habe, sozusagen die Möglichkeit anderen Leuten zu geben, ihre Platten auch an eine größere Käuferschaft zu bekommen. Das gelingt mir manchmal, manchmal nicht. Was soll ich sagen?
Das ist ja schon mal, jetzt weiß man schon mal ziemlich genau, was du tust. Kannst du denn davon leben?
Nö, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Und glaubst du trotzdem, dass du es in 3 Jahren noch machen wirst?
Ja, klar.
Auf jeden Fall. Und wann hast du zum letzten Mal Geld für Musik ausgegeben?
Am Mittwoch.
Für?
Eine Platte aus Indien. Die haben wir aus Indien bestellt.
Und worüber?
Das ist eine Filmmusik über einen Disco-Film.
Nee, ich meine sozusagen, wo hast du das bestellt? Also bei welchem Laden, Vertrieb, was auch immer?
Das ist so eine Privatmanufaktur, die alte, alte Filmklassiker dann nochmal rausbringen. Und die gibt es eigentlich nicht mehr. Und ein Typ hat die Restbestände aufgekauft. Und dann habe ich das mitbekommen und habe da...
Okay, alles klar. So, dann kommen wir zu Stefan Popp, der selber also zumindest nicht primär Musik macht, sondern dafür sorgt, dass man Musik in irgendeiner Art und Weise vielleicht finanzieren kann. Er arbeitet bei und für die Vision Bakery, eine Crowdfunding-Plattform, auch hier aus Leipzig. Was genau, ganz kurz erstmal, wir klären es ja noch genauer, was genau machst du da?
Also ich bin der Geschäftsführer von der Crowdfunding-Plattform Vision Bakery und ich bin dazu da, halt um die wirtschaftlichen Sachen zu lösen natürlich, aber ich treffe mich auch mit den Projektinitiatoren, rede mit denen, gehe mit denen Kaffee trinken oder Bier und gucke, wie man dann halt ein Projekt starten kann.
Okay, du bist Geschäftsführer. Das ist doch, dann bist du doch aber jetzt jemand, der die Frage, kannst du davon leben, bitte mit Ja beantwortet, oder?
Bis jetzt noch nicht.
Oh, gut, trotzdem in 3 Jahren dann immer noch?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und deine letzte Musik, die du gekauft hast, wofür hast du da Geld ausgegeben?
Vor ungefähr 1,5 Monaten habe ich ein Projekt bei uns unterstützt, die Two & Stones. Die haben ihr Album auf Vinyl rausgebracht und ja.
Hast du eine Vinyl gezogen?
Genau.
Alles klar. Und dann haben wir noch den letzten im Bunde, Oliver Sittel von Believe Digital. Auch aus Hamburg. Ein Digitalvertrieb. Das werden wir auch noch genauer erfahren, was das ist, aber ganz kurz, was machst du da?
Also ich bin der klassische Job in Schallplattenfirmen, so die letzten 20 Jahre. Das heißt, Künstler entdecken, Labels entdecken, sie unter Vertrag nehmen. Und ja, bei den traditionellen Schallplattenfirmen war ich jetzt bei den sogenannten Majors. Ich war lange bei BMG, ich war bei Edel, ich war bei Koch Universal. Und jetzt bin ich eben auf die digitale Seite gewechselt, weil die so ein bisschen auch die Zukunft vielleicht ist unserer Branche aus verschiedenen Gründen. Da können wir dann nochmal genauer darüber reden, warum das so ist. Aber es geht ganz stark in die Richtung.
Und kannst du denn von dem leben, was du jetzt gerade machst? Oder lebst du von den Ersparnissen von den Major?
Sagen wir mal so, also zu den Zeiten, in den 90ern war die Record Company Existenz eine völlig andere als jetzt, um es mal so zu sagen. Also da war es überdurchschnittlich in jeder Hinsicht. Und jetzt ist es so, dass man, glaube ich, schlechter bezahlt wird inzwischen als so die Leute auf dem ähnlichen Level, die mal gearbeitet haben in der sonstigen Industrie auf jeden Fall.
Ja. Und in 3 Jahren, du, wo bist du dann?
Gute Frage. Hoffentlich da, dass wir sehen, dass die neue Art Record Company tatsächlich abhebt und funktioniert. Für sehr viel mehr Künstler, als es im Augenblick der
Fall ist. Und wofür hast du Geld ausgegeben? Also für welche Musik? Zu welchem Anlass?
Für eine Chinesin, witzig. Also ich habe eine Chinesin, die heißt Gong und es gab keine Möglichkeit, irgendwo was hier zu kriegen. Und ich habe mir das über deren Webseite gezogen. Das ist irgendwie witzigerweise ein Bayer, der am Chiemsee lebt, aber auch in China. Und die wohl managt auch oder so. Und die haben eine Website, wo man sozusagen da direkt downloaden kann und zahlen.
Und zahlen. Ja. Verrückt. Also was wir auf jeden Fall jetzt schon mal gelernt haben, ist, was das Netz möglich macht, ist, dass es einfacher ist, an Musik zu kommen, die man sonst nicht kriegt. Mhm. Nämlich überhaupt. Ist wahrscheinlich immer noch manchmal schwierig, aber hey. Und jetzt möchte ich diese Runde gerne anfangen mit der ganz klassischen Frage. Ich bin jetzt nicht tatsächlich tief in dieser Musikszene drin. Das heißt, ich stelle mir vor, eine Band hat jetzt ihr Album fertig und wir sagen jetzt, Album ist nochmal nicht irgendwie eine CD oder ein Vinyl, sondern Album ist eine Ansammlung von Songs, die zusammengepackt werden und einen Namen kriegen, ein Album. Und dann muss damit irgendwas passieren. Wie sieht das aus? Ihr seid jetzt irgendwie alle, bis auf Stefan, von einem Label. Was passiert dann, wenn eure Band zu euch kommt und sagt, so, das Album ist fertig? Würde ich mal bei der Oldschool-Variante gerne anfangen. Gregor, was ist dann am Start?
Also ich bin in der glücklichen Lage von vielen Labels, dass ich kaum Demo-CDs kriege. Also ich muss mich immer nicht durch so einen Stapel...
ich meine, der Punkt, der jetzt ist, zu sagen, wirklich, es gibt eine Band, die ist quasi bei dir unter Vertrag oder wie auch immer, sagt, dann, und das Album ist jetzt fertig. Wie kommt das Album dann sozusagen an das Licht der Welt?
Also dann muss ja noch das Cover gemacht werden. Also was ich für wichtig halte.
Okay.
Also das ist ja auch das, warum ich Vinyl zum Beispiel mag. Mhm. Das heißt, man bevor sozusagen, bei mir ist es mittlerweile so, bevor die Songs fertig sind, setzen wir uns schon hin, um das Artwork zu besprechen. Und ich versuche das dann umzusetzen, mal mehr, mal weniger gut vielleicht, mal mehr, mal weniger aufwendig. Und ja, dann geht das Ganze in die zum Pressen, also ins Presswerk. Und wenn das dann fertig ist, gibt es einen Veröffentlichungstermin.
Genau, und das meine ich. Und was passiert dann?
Tja, also klar, die Band spielt, verkauft, wenn sie spielt, eben ihre Platten. Also
okay, ich muss, glaube ich, noch meine Frage nochmal präzisieren. Ja. Also es gibt dieses Album, das ist dann bei dir, ist das tatsächlich ein fertiges Produkt, also ein Vinyl. Und dieses eine Album, wie kommt das dann zu dem, der es haben will?
Also ich arbeite mit verschiedenen Mailordern zusammen und ich habe verschiedene Vertriebe. Ich verschicke das dann natürlich also an die Vertriebe und an die Mailorder, die das verkaufen, oder die Leute können das direkt bei mir oder bei der Band dann eben kaufen, wenn die live spielt.
Und das kostet auch Geld? Also sagen in jedem Fall, also jedes Album, das veröffentlicht, kostet auch Geld?
Ja, klar.
Und wie wird das dann aufgeteilt, das Geld, was da reinkommt?
Ich mache das meistens so, weil meine Auflagen auch nicht so hoch sind, dass die Band eben in Freikopies bezahlt wird. Sprich, wenn ich 1000 Platten mache, bekommen so und so viel Freikopien die Band, was ungefähr ihre Kosten auch wieder deckt, die sie hatten. Und ich verkaufe den Rest und versuche damit meine Kosten zu decken.
Da haben wir also ein Finanzierungsmodell, wo auf jeden Fall das Geld schon mal da gewesen sein muss, um das Album zu produzieren. Da kommen wir gleich zu, wo man das vielleicht herkriegt. Oliver, wie ist es bei dir? Das ist ein Album fertig?
Also jetzt, weil wir ja doch viele verschiedene Leute haben, also der klassische Weg ist natürlich der, man hat am Ende einer Schallplattenaufnahme eines Albums hat man ein sogenanntes Master. Davon wird ein Glasmaster hergestellt, das wird klanglich ausgewogen gemacht und dann geht es ans Presswerk. Wenn man physisch released, wenn man digital released, wird es eben hochgeladen und in den Digitalvertrieb gegeben, also erstmal ins System geladen. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Also wenn wir auf der physischen Seite sind, muss man sich überlegen, gehe ich zu einem großen Vertrieb, gehe ich zu einem kleinen oder presse ich selber und verkaufe es nur auf der Tournee. Weil eins ist klar, um in den Handel zu kommen mit einer größeren Auflage, die einem vielleicht auch eine teure Aufnahme finanzieren würde, reinzukommen, die sagen dann, ja, ich nehme mal zwei und wenn die sich drehen, dann das automatische Warenwirtschaftssystem bestellt ja automatisch nach. Und wenn man sagt, okay, ich will aber ein paar Alben mehr, damit man das Album überhaupt findet, dann sagen sie, okay, in 14 Tagen, wenn jemand gekauft hat, dann schicke ich dir das wieder zurück. Und dann wird sozusagen für jede CD 1 Euro Retourenberechnung in Rechnung gestellt. Das heißt, Leute, die zum Beispiel sehr optimistisch sind und irgendwie, was weiß ich, 10.000 Alben in den Handel stellen in Deutschland, die haben dann plötzlich 10.000 Euro auf der Uhr, wenn das nicht verkauft hat. Also das sind die Probleme, wenn man physisch im größeren Stil raus will. Deswegen ist dein Weg natürlich der sehr viel mehr Leute machen, dass sie CDs immer mehr als Merchandising-Item sehen, die sie auf Tour mitnehmen oder über Mailorder oder eben um diesen schrecklichen Weg in den Handel nicht gehen zu müssen, der früher üblich war. Also man hat früher nur Geld verdient und wurde überhaupt nur bekannt, wenn man im großen Stil im Handel stattgefunden hat. Digital, das ist dann der andere Weg, ist der, dass man eben keine Presskosten hat, keine Lagerhaltung, keinen Außendienst, der den Handel bequatschen muss, keine Retourenberechnung, wenn das Ganze wieder zurückkommt und die Marketingkampagne nicht stattgefunden hat. Also da hat man diesen ganzen Rattenschwanz nicht und es wird einfach nur digital verfügbar gemacht und ausgeliefert an alle großen Stores weltweit, Amazon, iTunes, Musicload, Simfy, die Streamingportale und so weiter. Und wenn niemand das kauft, dann ist das kein Problem. Dann wurden einfach keine quasi elektronischen Duplikate hergestellt oder keine Replikationen sind passiert, aber ansonsten kostet es an sich nichts. Also ist sehr viel weniger Risiko natürlich dabei. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Elemente, damit Musik an den Kunden kommen kann.
Andreas, ist es bei dir, hast du noch einen anderen Weg oder ist es da auch schon abgedeckt, wie du das machst?
Wir machen noch was, wir produzieren CDs on demand. Also wir halten uns sozusagen die Möglichkeit offen, natürlich auch physisch in Erscheinung zu treten und machen das auch gern, weil die Leute nach dem Konzert gern was in der Hand mitnehmen wollen. Und lassen wir brennen eine bestimmte Anzahl von CDs, haben eine Möglichkeit uns geschaffen, zusammen mit einem Leipziger Buchbinder Cover dann unterschiedlich noch zu bedrucken beziehungsweise mit Labels zu bekleben. Die sind dann auch sehr schick, weil die sind halt handgemacht und da kommt dann die CD rein. Und dann macht man immer von jeder 10 und wenn ich dann sehe im Posteingang, okay, bestellt, dann muss Fabian, der das dankenswerterweise mal macht, weil er der geschickteste von uns ist, der macht dann die CDs neu und so kann man auch Geld sparen und trotzdem physisch da sein. Und was wir halt noch machen ist, wir gehen regelmäßig in schöne Plattenläden, die uns gut gefallen, zeigen denen unsere neuen CDs und haben quasi so mehrere Kommissionsdeals am Laufen, weil uns bringt es natürlich nichts, in irgendeinem Saturn oder so zu stehen. Da kennt keiner unsere Musik. Und das Größte, wo wir waren, war halt dann Dussmann, aber dann auch, weil der Abteilungsleiter irgendwie wusste, was es jetzt für eine CD ist. Und ansonsten wird halt einfach nur in Plattenläden gestellt, wo die Verkäufer oder die Verkäuferin so fit sind, dass sie irgendwie auch den Geschmack ihrer Kunden kennen und sagen können, was wir da machen. Weil es ist ja alles Newcomer.
Also wenn es solche Läden noch gibt, Applaus, weil die gibt es immer weniger. Aber eine Sache ist wichtig, bei Amazon zum Beispiel, wenn man nur digital hat, da gibt es eine Funktion, die heißt Disc on Demand. Das heißt, wenn die Großmutter irgendwie trotzdem auf eine physische Veröffentlichung besteht oder man einfach was schenken will oder so, dann kann man rein digital veröffentlichte Musik, kann man dort sich sozusagen bei Amazon zu einer CD pressen lassen. Die kriegt man dann nach Hause geschickt. Die Qualität ist nicht ganz so gut wie ein Glasmaster, was in einem originalen Presswerk hergestellt wird, wie zum Beispiel bei Optimal oder so, aber es ist recht gut und es ist also so, kann man eine rein digitale Veröffentlichung dann doch physisch machen.
Spielt also immer noch eine Rolle und?
Nö, das geht ja auch.
Also wenn einer von euch einen Rechner gerade am Start hat und WLAN, dann könnt ihr mal bitte nachrecherchieren und Bescheid sagen, sobald ihr es rausgefunden habt. Es ist also so, jetzt gerade in dem Rahmen hier, wo wir eher über kleinere, Nicht-Major-Label reden, geht es dann tatsächlich viel um Laufarbeit. Also entweder um Digitale, dass man halt sich um die Plattform kümmert oder halt um einen Plattenladen gehen und das Ding irgendwie hinstellen. Wie ist es denn, da jetzt das Panel auch Klick mich heißt, in welcher Art und Weise macht ihr denn Werbung, Andreas? Also, oder weiß ich nicht, ob man das Werbung nennen kann, aber zu sagen, in welcher Art und Weise kümmert ihr euch, dass online dieses Album kommuniziert wird? Schaltet ihr da Werbung? Macht ihr Blog? Verschickt ihr Rezensionsexemplare an einflussreiche Twitterer? Oder wie läuft das bei euch?
Ja, also wir haben noch nie einen Euro Werbung für eine Platte gemacht und wollen mal schauen, wie lange wir das noch durchhalten. Ich sage das immer so ein bisschen mit Stolz, weil es halt unüblich ist. Oder war, was die alte Industrie betrifft. Und wir bemustern jeweils, je nach Thema und je nach Platte, zwischen 75 und 100 potenzielle Rezensenten, von denen ist ungefähr die Hälfte Blogger oder E-Musikmagazine, also elektronische Musikmagazine, so, nicht E-Musik, E-U-Musik. Dann halt auch, was halt sich auszahlt, ist in den Redaktionen anrufen, fragen, wer ist der Ansprechpartner für die Musikrichtung, schon mal irgendwie einen Soundcloud-Link hinschicken, sagen, macht das überhaupt Sinn für euch? Also nicht blind irgendwas rausballern, sondern halt vorher sich einfach mal eine Raste machen, mit jemandem telefonieren oder schauen, über was der so schreibt. Und dann hat man, wenn man 75 bis 100 Stück verschickt, dann auch eine tolle Rücklaufquote, wie bei den letzten 2-3 Platten, wo dann rund um das Veröffentlichungsdatum auf einmal plopp, 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 der Google-Alert die ganze Zeit läuft, neue Rezension.
Bringt das dann noch irgendwas, außer dass der Google-Alert, was immer ein schönes Gefühl ist, aber bringt das irgendwas?
Ja, das bringt auf jeden Fall was. Also wir können das, manchmal kann man das richtig nachvollziehen, Rezension und dann die Bestellung von der Platte die nächsten 1-2 Tage. Und man sieht ja dann immer, wo ist das Blog oder das Magazin ansässig und aus welcher Ecke kommen die Bestellungen.
Wie wichtig ist es denn, oder spielt es überhaupt eine Rolle, so eine irgendwie Communities, also keine Ahnung, Facebook oder also der eigentlich im Moment Facebook und dann gibt es noch unter ferner liefen andere. Aber spielt das eine Rolle?
Absolut, natürlich.
Wie macht ihr das?
Wie wir Facebook machen?
Naja, genau, habt ihr ein Profil für euer Label und ja, da sagt ihr dann, ey Leute, wir haben eine neue Platte oder legt ihr für jede neue Platte ein neues Facebook-Profil an? Oder?
Also wir empfehlen den Bands natürlich, sich Fanpages zu machen. Teilweise pflegen wir die dann auch mit, also weil jeder hat ja auch einen anderen Stand, so irgendwie, wie fit er mit Social Media ist oder wie sehr er das auch will. Manche haben so ein Profil, damit die Leute drauf klicken können und wenn eine Tour ist, sagt er vorher was. Manche machen am Tag 2-3 Sachen. Das ist ganz unterschiedlich. Lassen wir den natürlich auch vollkommen frei.
Da muss ich kurz unterbrechen. Gibt es eigentlich MySpace noch?
Gibt's noch. Kriegt man auch immer noch mal eine Mail mit MySpace-Links. Also MySpace ist extrem hässlich seit dem Relaunch und man kriegt immer irgendwelche Mädels mit großen Brüsten, die auch groß zeigen, daneben sein Player eingeblendet und so. Das ist, also unter den Musikern zumindest von uns, ist MySpace in der Gunst extrem abgestiegen seit Dezember.
Und es ist eigentlich Facebook und das war's dann?
Naja, es gibt ja auch noch Bandcamp und so. Also das Schöne ist ja, dass Facebook, und deswegen ist Facebook ja auch so erfolgreich, es schafft in seine Timeline sozusagen so viel wie möglich andere Plattformen zu integrieren. Ja? Mhm. Also ich poste einen Soundcloud-Link und den kann ich direkt in meiner Timeline anhören. Und da gibt's halt viele wichtige Subplattformen. Soundcloud wäre eine wichtige. Viele Übersicht.
Ich wollte gerade noch mal kurz sagen, es gibt ja jede Menge dieser Plattformen, also wie Soundcloud, Bandcamp, Celeband, whatever. Gibt es da, wenn man als Band, macht ihr das so irgendwie einmal und dann an alle rausschießen oder gibt es eine bevorzugte Plattform oder hat jede Band irgendwie eine, die sie dann benutzt?
Naja, ich kann jetzt nicht für 12 Bands irgendwie sagen, wie
das... Naja, kann ja sein, dass ich bei euch was abzeichne. Du sagst ja, alle unsere Bands benutzen...
Naja, Facebook integriert am meisten von den anderen Funktionen und deswegen würde ich denken, dass schon mal Facebook die sozusagen die Basis ist heutzutage.
Schlägt also auf jeden Fall auch die spezialisierten Seiten?
Naja, schlägt sie nicht, sondern integriert sie. Also bei der Facebook-Musikplayer, den kannst du in die Tonne hauen.
Genau, aber worauf ich hinaus will, ist zu sagen, bei den spezialisierten Seiten ist es dann egal, wo man ist. Hauptsache, man hat eine.
Genau, solange ein integrierbarer Player da ist, der das Cover anzeigt und die Plays und vielleicht noch die Möglichkeit bietet, direkt von dort downzuladen. Und da ist, würde ich sagen, auch von der Usability Soundcloud am besten.
Alles klar. Gregor, wenn ich so gehört habe, was du erzählt hast, vermute ich eigentlich, dass du in der Richtung überhaupt gar nichts übernimmst, sondern eher so ein, also es hört sich an nach diesem, wir veröffentlichen das und wer das haben will, der wird schon kommen und sich das abholen.
Nee, ich mache viel. Ich mache tolle Sachen auch.
Wo?
Das kommt immer auf die Band drauf an. Also also das ist schwer, wenn wir hier, wir hören höchstwahrscheinlich alle unterschiedliche Musik. Und jede Form von Musik muss anders sozusagen auch an den Mann gebracht werden. Also es ist ein Unterschied, ob ich elektronische Musik vertreibe oder ob ich Gitarrenmusik vertreibe, ob meine Bands eher im Untergrund stattfinden oder eher populär sind. So. Und je nachdem muss man auch natürlich arbeiten. Also ich bringe auf meinem Label sehr viele unterschiedliche Musik heraus und ich mache auch, finde ich, sehr unterschiedliche Artworks oder Cover, so und unterschiedliche Aktionen damit, so dass ich versuche, auf mich aufmerksam zu machen. In dem Musikbereich, wo ich am meisten tätig bin, ist es so, dass die Hauptinformationen der Leute, die sich Musik bestellen, immer noch über Mailorder laufen. Also Musikmagazine sind praktisch, haben sich selbst überflüssig gemacht, meiner Meinung nach, weil sie eigentlich nur noch bezahlt Musik abdrucken. Also wenn ich Geld auf den Tisch lege, wird die Band besprochen. Radio ist fast dasselbe. Also außer noch ein paar kleinere Formate läuft da auch nichts. Das heißt, ganz viele Bands finden gar nicht mehr im öffentlichen Diskurs statt. Und es bekommt gar keiner mehr mit, außer man ist wirklich Musik interessiert. Dementsprechend holen sich die Leute ihre Informationen, zum Beispiel im Gitarrenbereich oder im Punk, Hardcore oder was es alles gibt, eigentlich von den Mailordern. Das heißt, finde ich in einem Mailorder statt, habe ich da eine gute Besprechung, weiß ich, der Typ, der die Platte besprochen hat, was der sonst für Musik hört, kannst du ihm daran ablesen, wie die Platte auch ist. So, und darauf bestellen dann die Leute. Das nächste ist natürlich, wenn eine Band live spielt, das ist die nächste Form. Ich habe bei mir verkaufen sich die Platten am besten von den Bands, die wirklich live sehr aktiv sind, eine gute Show machen, es interessant einfach ist für die Leute dahin zu gehen. Dementsprechend verkaufe ich auch viel.
Aber das heißt sozusagen, dieser Teil des Netzes mit den ganzen Netzwerken, wo es ja im Prinzip immer darum geht, irgendwie möglichst weit zu streuen und dann zu gucken, dass irgendwie ein paar Fans bei rumkommen, das ist dann für dich eher uninteressant.
Nein, das geht einher. Also die, zum Beispiel, meine Bands haben auch ein Facebook-Profil und ich auch. Meins ist jetzt nicht so gut gepflegt, aber die Bands, die haben eben, also die kriegen da schon viel Feedback und man merkt, die Leute freuen sich drauf und die kommen und in Amerika ist ja jetzt gerade Reverb Nation benutzen ja relativ viele, wo eigentlich alles auf einen Blick ist. Also wo ich sagen würde, das ist das neue MySpace eigentlich, also weil es auch praktisch ist, darüber eine Band zu präsentieren. Ich glaube, entscheidend ist, was will man eigentlich? Also es gibt eben Leute, die wollen mit ihrer Musik Geld verdienen, was ja auch okay ist, also was ja irgendwie jeder will, aber sie wollen eben nur Geld verdienen und die würden auch Brötchen oder Kühlschränke verkaufen. Das ist denen eigentlich scheißegal. Das ist
solange das Album mit dabei liegt.
Nee, denen geht es nicht um die Musik. Also man kann Musik rausbringen, weil man Bock auf eine Band hat oder man kann einfach Musik rausbringen, weil man Geld verdienen will.
Ich habe das Gefühl, wir entfernen uns gerade ein bisschen von der Frage, wie bewerbe ich oder kommuniziere ich ein Album im Netz?
Ich glaube, das ist ein Punkt. Also wenn ich an die Leute rankommen will, also ich argumentiere als Fan. Also ich habe mein Label gegründet, weil ich Fan von Musik bin und war. Und ich versuche natürlich auf dieser Fan-Ebene Leute anzusprechen. Das heißt, ich habe keine großen Marketingstrategien je entwickelt, wie ich an die Leute rankomme
im Prinzip geht es darum, dass du dir im Netz also als Untergleichen mit den Leuten interagierst und sagst, guck mal, hier ist neue coole Musik. Und das tust du an den Stellen, wo du auch weißt, dass die Leute sind, weil du kennst sie, weil du sagst, es ist dieselbe Musikrichtung, die ihr mögt.
zum Beispiel. Oder okay. ich versuche Netzwerke, die existieren. Also ich habe zum Beispiel ein Projekt gemacht, da haben... ich habe eine Platte rausgebracht von einem Künstler, der heißt Amos, und jedes Plattencover, also ist auf, nur auf Vinyl rausgekommen, und jedes Plattencover hat ein anderer Künstler gestaltet, weltweit. Und wir haben über 400 verschiedene Plattencover zusammenbekommen und haben dann gleichzeitig Ausstellungen gemacht und der Künstler ist aufgetreten. So, das war eine der größten Do-it-yourself-Aktionen, die es je gab, weil man muss sich vorstellen, also wir haben aus 40 verschiedenen Ländern Leute gehabt, die auch renommiert sind, die auch wirklich gut in dem Bereich, also die auch bekannt sind. Und das ist eben schon so was, wo man versucht, eben einfach was Besonderes zu schaffen. So. Und dann ist natürlich die Frage, wie kriegt man das Ganze sozusagen populär? Also darum geht es ja. Wie kriegen das mehr Leute mit? So. Und da sage ich nur, dass es mittlerweile so ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es eben nicht mehr so einfach ist, dass man sagt, man hat eine gute Band, die hat ein gutes Album oder so draußen und das wird ein Erfolg. Weil die Wege zum Erfolg sind verstopft von...
Aber wir müssen sagen, weil wir haben noch eine Stunde heute. Ach so. Worum geht es denn?
Es geht hauptsächlich erstmal darum, dass gute Musik veröffentlicht wird, würde ich sagen. Nicht nur einfach, dass Musik veröffentlicht wird, sondern dass gute Musik veröffentlicht wird. Es gibt genug Musik.
Und die findet dann ihren Weg quasi aus der eigenen Kraft der guten Musik?
Nee, eben nicht. Das bezweifle ich wiederum. Ich glaube, da muss man dann einfach versuchen, diese Kommunikation, also diese Fan-Kommunikation aufzubauen.
Okay, also, das ist also was ich sozusagen aus dieser Ecke quasi entnehme, ist, Musik populär zu machen oder zumindest weit zu kommunizieren, ist ganz viel Handarbeit. Und ja. Also das überrascht mich persönlich jetzt gerade ein bisschen zu sagen, dass noch ganz viel Fangeist dahinter und Idealismus, das ist sozusagen, wenn da ein BWLer kommen würde und sagen, das ausrechnen würde, ob das irgendwas bringt, würde er nur den Kopf schütteln, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und rauslaufen.
Ja.
Wahrscheinlich.
Entschuldigung, aber das sind noch blöde Vorurteile. Also auch schon jetzt, mir ist erst jetzt bei dem Nachhaken klar geworden, warum mir deine Frage vorher irgendwie nicht gefallen hat. Du hast nämlich die Netzwerke so abgefragt, als ob es Einbahnstraßen sind, ja. Also dass man eine Information reinschießt und die kommt dann bei irgendjemand an. Das ist ja Unsinn. So funktionieren ja soziale Netzwerke.
Es ist mir schon klar zu sagen, dass Netzwerke, dass man die verschieden benutzen kann. Die Frage war genau, wie nutzt du die?
Ja, und aber die war eben darauf ausgerichtet, wie man möglichst viele Leute erreicht. Und es geht ja nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Man hat ja jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass die Leute viel mehr von dem, was sie so mögen und was sie machen, digital widerspiegeln und manche Sachen sogar nur digital machen, die sie früher nur im echten Leben gemacht haben, was ja auch ein blöde ging, aber wie auch immer, da hat man ja die Möglichkeit, viel genauer an die Leute heranzutreten und denen die Möglichkeit zu geben, sich viel mehr damit auszudrücken, mit der Musik, die sie vielleicht gut finden. Und man muss ihnen dann quasi eigentlich nur die Werkzeuge an die Hand stellen. Wir wollen ja den Leuten nicht vorgeben, wie sie die Musik zu finden haben, sondern die werden ja posten, was ihnen gefällt. Und die werden es in andere Verweisungszusammenhänge stellen. Du kannst ja deinem Hörer nicht sagen, wie er deine Musik zu finden hat.
Nee, der Vergleich mit dem BWL-Studenten war jetzt daraus, weil es muss sich ja dann doch irgendwann lohnen. Also es gibt eine Grenze, die man sozusagen, wenn die zu lange überschritten wird, dann hast du deine ganze Energie rausgepowert und bist pleite. Und hast dann nichts mehr. Von daher sozusagen geht es schon darum, dass am Ende des Tages sozusagen genug verkauft wird.
Aber wer das verstanden hat, dass es so funktioniert eben im Web 2.0, der hat ein viel größeres Potenzial da, was auch ein guter BWLer erkennen würde, als jemand, der Einwegkommunikation immer noch versucht zu fahren im 21. Jahrhundert.
Erlaube mir da noch ein bisschen skeptisch zu sein, zumal wegen der Einsprechfrage, könnt ihr von dem Job leben, aber das ist halt genau die Frage, wie sich in Zukunft vielleicht entwickelt wird. Ich möchte jetzt kurz einfügen, der Stefan sitzt nicht nur hier, um schön zu sein. Danke. Ich würde ihn trotzdem bitten, noch nichts zu sagen, weil der Job, den du machst, ist ja sozusagen, das ist das Problem gerade, aber wir kommen gleich dazu, ist ja, dass du eigentlich vor der Albumproduktion am Start bist mit dem, was du da machst. Also möglicherweise auch dahinter, aber der Regelfall wird sein, dass man Crowdfunding benutzt, wenn man das Geld zusammenkriegen will, um so ein Ding überhaupt erstmal auf die Beine zu stellen. Nicht?
Nein, nicht unbedingt. Also es geht ja jetzt nicht nur um die Albumproduktion bei einem Crowdfunding-Projekt, sondern kann ja auch alles andere dabei sein, zum Beispiel eine Tour oder halt eine Videoproduktion oder solche
aber
Sachen.
Geht, also aber es geht gerade nicht um Albenvermarktung quasi, die findet bei dir nicht statt.
Na doch, in gewisser Weise schon, weil wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Album produzieren, dann sage ich ja meinen Fans, meine Unterstützer natürlich, ich brauche Geld dafür. Und ich gebe für jedes eingehende Geld eine Gegenleistung zurück. Und das bedeutet, das kann natürlich auch das Album sein. Und dementsprechend
möchte ich trotzdem jetzt nochmal kurz unterbrechen. Dazu komme ich nämlich gleich, dass du nochmal ganz genau erklärst, wie das funktioniert mit den Fans und der Belohnung und dem Geld, was sie vorher abgeben. Das Zauberwort. Jetzt nochmal kurz zu Oliver, der sich mit diesem ganzen Digital- und Vermarktungsvertriebszeug ganz genau beschäftigt hat und da so ein Ding am Start hat, wo er sagt, jetzt, wo er wird gerne dafür eingeladen auf genau solchen Panels, weil das ist die Zukunft. Was genau machst du da?
Okay, also ich meine, das war das perfekte Stichwort, was hier drüben war, nämlich die sozialen Tools, die Interaktion nutzen zwischen den Fans und den Leuten, die Musik machen. Weil es ist ja im Prinzip so, früher gab es das sogenannte Push-Marketing, da hat irgendeiner entschieden, das ist die Band der Zukunft, da setzen wir jetzt richtig viel Geld drauf. Meistens von 10 solchen Acts, die eine große Firma gemacht hat, hat dann einer wirklich Erfolg gehabt und hat den Rest finanziert. Also das war das alte Modell. Aber immer mehr Künstler verlieren ihre Deals, auch bei den großen Firmen. Also die machen immer weniger jedes Jahr, weil es sozusagen immer weniger Geld zurückkommt. Das heißt, man braucht sowieso diesen neuen Weg, der heißt, und der eben sehr viel mehr heißt, wie die Künstler oder die Leute um die Künstler herum, die Cluster von mehreren Bands, wie es zum Beispiel bei euch ist, die Leute, die vielleicht 18 Bands haben und die unterstützen, brauchen eben neue Tools, neue Wege, um sozusagen die Leute auch wirklich zu erreichen und sozusagen diesen Dialog zu starten, von dem ihr gesprochen habt, der genau richtig ist. Also Web 2.0 heißt eben, ich sage nicht, da ist was Tolles, kauft es, sondern man gibt den Leuten was zu sehen, zu hören und dann reagieren sie drauf und wenn es ihnen gefällt, können sie es weiter viral weiterleiten im besten Sinne und sozusagen die Botschaft selber, also selber Teil der Entwicklung einer Band sein. Also auch, das ist ja auch das, was viele Künstler machen, dass sie dann mit denen kommunizieren, mit ihren Fans. Sie sagen, warum sie das so und so gemacht haben, wo sie als nächstes spielen und so weiter. Und damit das irgendwo machbar ist, auch vom Zeitmanagement her. Weil eine Band muss ja immerhin gute Songs schreiben, muss live spielen, muss irgendwie vielleicht noch Jobs machen, muss ein Cover entwerfen, die müssen ja 1000 Sachen machen. Aber um das zu erleichtern, hat eben jetzt die Company, für die ich arbeite, Believe Digital, die haben Tools gebaut, die sozusagen im System liegen und die man mit jeder Veröffentlichung starten kann, die einem diesen großen Teil der Programmierarbeit abnehmen und helfen, dass sozusagen die Fans und so wirklich mitmachen können. Und das erste Beispiel eigentlich ist das, was ihr hier seht. Das ist ein sogenannter Player. Der lässt sich einbinden bei MySpace, bei Facebook, bei der eigenen Homepage, egal wo, den können die Leute auf ihr Facebook-Profil kleben, denen die Band gefällt. Das hat eine Playlist, die man einrichten kann. Es hat Newsletter-Funktion, also wenn Leute das mögen, können sie ein Newsletter bestellen von der Band. Man kann alles, was für eine Veröffentlichung wichtig ist, kann man hinterlegen. Also Bio, Fotos, vielleicht gibt es einen Link zu verschiedenen Auftritten, die bei YouTube sind oder bei Vimeo, kann man hinterlegen. Und dieses Teil sammelt E-Mail-Adressen, das was auch extrem wichtig ist für Bands, dass sie sozusagen auch in Dialog treten können mit ihren Fans, dass sie an die E-Mail-Adressen kommen. Viele Bands fangen an im Jugendheim und legen einfach eine Liste aus, wo die bitten die Leute, denen es gefällt, sich einzutragen mit ihrer E-Mail, damit sie über den nächsten Auftritt berichten können. Und das wird hier sozusagen automatisiert erleichtert, dass man dann nicht das wieder alles übertragen muss und eintippen muss in den eigenen Computer, was die da geschrieben haben, sondern dass das sozusagen alles ein bisschen leichter wird. Das ist der Sinn von so einem Player. Und das Entscheidende ist, dass der nämlich direkt einen Kauflink hat. Das heißt, da unten seht ihr irgendwie, da steht iTunes und Amazon und so weiter. Wenn jemand das zum Beispiel auf seinem Facebook-Profil hat oder jemand, ein Freund guckt sich das an und sagt, Mensch, das ist wirklich gut, das würde ich gerne kaufen, dann kann er sozusagen direkt hingeleitet an seinen Account, wenn er zum Beispiel einen iTunes-Account hat und kann sofort das kaufen. Das heißt, dieser Weg, ich habe was gesehen, was mir gefällt und dann habe ich noch 5 andere Sachen im Internet gemacht, dann habe ich auch noch eine E-Mail beantwortet und am Schluss weiß ich eigentlich gar nicht, was ich gemacht habe und am Tag später habe ich auch schon wieder vergessen, dass ich das eigentlich kaufen wollte. Das versucht man sozusagen zu umgehen, sondern die Leute da abzuholen, wo sie sind. Das heißt, jede Band hat sozusagen einen direkten Verkaufsladen um. Also so muss man sich das vorstellen. Und das ist dieser Player, aber das ist eben nicht nur der Player. Was auch interessant ist an dem Player, erstens mal, er erkennt, wo man ist. Also wenn man das zum Beispiel seinem Freund in Kalifornien oder Australien schickt oder wo auch immer auf der Welt, dann ist die Leiste da unten mit den Shops anders. Das hat eine Geo-IP-Funktion. Das heißt, es erkennt genau, wo man gerade sich dieses Ding anguckt und die Shops, die auch da wirklich sind, die zeigt es an. Und auch übrigens in der Reihenfolge des Marktanteils und so weiter. Also das ist recht intelligent gemacht. Und was auch gut ist, ist, man kann analysieren, die Statistiken. Also man kann sehen, wie viele Leute haben sich welchen Song angehört. Wie viele Leute, die es angehört haben, haben dann auch gekauft. Wo sind die Leute und so weiter. Das werde ich euch später auch noch gleich zeigen. Also ich gehe da mal ganz schnell durch. Also das sind alles Funktionen, die Bands wirklich helfen, selber sozusagen im Driver's Seat, wie man so schön sagt, zu sitzen und selber zu steuern, wo es hingeht. Das ist eigentlich das, worüber wir hier sprechen. Eben diese Web 2.0, die Kommunikation mit den Fans. Es geht darum, möglichst viele Adressen über Ticketsysteme oder wo man gespielt hat, wenn man zum Beispiel einen Ticketing-Service hatte, dass man auch da die Adressen sammelt, also dass man alles, was man an Adressen hat, sammelt, dass man reagieren kann über Newsletter, den Leuten sagen kann, wir arbeiten da gerade am neuen Album und übrigens dann und dann kommt das raus. Und dass sozusagen dieser Kreislauf entsteht, sodass man als Band unabhängig wird davon, ob einen Visions oder sonst wer jetzt gerade mal beim dritten Album mag oder plötzlich doof findet oder ob das Radio einfach keine Lust hat oder man nicht die Connections hat, um ins Radio zu kommen. Das Entscheidende ist, dass man sozusagen seinen Direktmarketingweg aufbaut, unabhängig von den Medien und allen Umständen drumherum. Da gibt es gute Beispiele von Bands, wo das funktioniert hat. Was wir auch noch haben, ist so ein Ding, das nennt sich Believe Band Website. Das ist wie eine MySpace-Seite, wo man den Player einbinden kann mit der Verkaufsfunktion und dem ganzen Kram. Und das Schöne daran ist, es ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Facebook hat ja auch schon immer wieder mal Accounts gelöscht. Also ich kenne einen Fotografen, der hat irgendwie alles über Facebook gemacht, der hatte irgendwie 7000 Kontakte oder so und eines Tages war das nicht mehr da, das Ding. Dann hat er irgendwie nach seiner Barbara geschrieben oder ich weiß nicht, wo die sitzen, Facebook, und hat irgendwie nie eine Antwort gekriegt. Also der entscheidende Unterschied zwischen den bekannten sozialen Portalen und dem, was wir machen, ist, dass sozusagen alles bei einem selber im System landet, im eigenen Zugang. Dass also alle Adressen und alles, was da entsteht, bei einem selber landet und nicht bei MySpace, wo man auch ja gar nicht sieht, wer das eigentlich ist, mit dem man
zu tun hat. Darf ich kurz unterbrechen und fragen, das ist also eine Software, die ihr verkauft? Oder wie?
Nein, das ist, wenn man Zugang hat bei uns, also wenn man im Digitalvertrieb ist bei uns, dann hast du nie Online-Banking.
Die Daten liegen aber bei euch dann?
Ja, aber du
nicht hast auf dem eigenen Server. Das heißt, wenn ihr sie wegmacht, sind sie auch weg.
Ja, es ist wie bei, was weiß ich, wenn du Online-Banking hast, dein Account, das Geld ist in der Bank, aber es ist dein Konto. Das sind deine Kontakte.
Ja, ja, ja.
Aber die Daten liegen, den Zugang.
Die Daten liegen aber bei euch.
Ja, klar, im Server, okay. Alle Links sind da. Mhm. Klar, sicher. Aber du kannst übrigens Adressen auch exportieren. Das geht übrigens auch. Importieren und exportieren. Also, das kann man machen. Ja, dann hat es hier ein automatisch, also hier sieht man zum Beispiel eben alles, was wichtig ist für eine Veröffentlichung. Man sieht die Live-Konzerte abgebildet. Man hat hier den Videolink und man hat vor allem eine Sache, das ist ein sogenannter Pro-Zugang. Das heißt, die Medienarbeit kann man dadurch erledigen, dass man den Journalisten einen Zugang gibt, einen extra Login vergibt und sagt, irgendwie einen Monat lang könnt ihr euch irgendwie hochauflösende Bilder ziehen, könnt euch das Album schon vorher anhören, bevor es veröffentlicht wird, und sagst dann nach einer gewissen Zeit, okay, jetzt ist Schluss, jetzt nimmst du den Login wieder weg.
Ich muss mal an dieser Stelle kurz auf die Tube drücken, ja, weil wir sozusagen nur bis um 8 Zeit haben.
Okay.
Noch kurz irgendwie so 2, 3 herausstechende Merkmale, ja,
also die ihr da habt. Echtzeitverkäufe, hier kann man zum Beispiel weltweit sehen, wo die Sachen verkaufen. Hier, und zwar runtergeschlüsselt, also bis, wenn die Zip-Codes, also die Postleitzahlen mit den IP-Adressen gekoppelt werden, dann wird man wird man sogar sehen können, in welchem Teil Londons hier in dem Fall die Leute sitzen, die auf einen gehen. Und es ist nicht nur die Verkäufe, sondern ganz genauso die Social Activities, also wo sich die Leute den Player zuschicken oder wo sie eben auf die Band reagieren, das kann man weltweit sehen. Also von Japan bis in die USA, du kannst überall sehen, wo deine Leute sitzen und wie sie reagieren. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, weil sich jeder sagt, oh, das klingt alles super kompliziert. Jetzt, was ist denn hier jetzt? Ich wollte den Link hier jetzt mal anklicken, aber das will er irgendwie nicht. Also es gibt, warum das jetzt nicht geht, weiß ich nicht. Hier, der geht immer weiter. Es gibt hier einen Link, den ihr seht. Der ist übrigens offen, das heißt Blog Believe Tutorials. Und da sieht man sozusagen, das sind so kleine Filmchen für die Leute, die bei uns im Vertrieb sind, die nicht wissen, wie mache ich das jetzt und wie war das nochmal, was hat der gesagt und so weiter. Da kann man an den Filmen sehen, wie das mit Echtzeitverkäufen weltweit funktioniert, wie man so einen Player programmiert. Also das ist ganz einfach, so ein Baukastensystem, das tut man sich zusammen. Das wird da alles in so einem kleinen Film gezeigt. Und auch wenn man es vergessen hat, kann man sich den Film wieder angucken. Und das ist also offen. Das kann also jeder, der hier sitzt, kann sich diese Filmchen angucken.
Okay, das haben wir sozusagen das Multitool, das Schweizer Taschenmesser des Musikvertriebs. Könnt ihr euch gerne angucken. Den Link habt ihr ja gerade gesehen.
Also ich probiere es mal, wenn ich mal aus der Präsentation rausgehe, ob ich es dann...
Und wir haben jetzt gelernt, für den Albumvertrieb selber ist es halt so viel Handarbeit, viel mit den Fans kommunizieren, nicht nur einfach sozusagen draufwerfen und dann, wie ich das anscheinend den Eindruck erweckt habe, dass dann sagen, dass alle nur mit Werbezetteln dann aber halt digital zugeworfen werden, sondern es ist halt wirklich Kommunikation mittlerweile. Dazu kann man auch so eine Tools dann benutzen, wo man dann sein eigenes Label ist, quasi sein eigener Major im Zweifelsfall. Aber all dafür brauchen wir das fertige Album. Und jetzt möchte ich sozusagen nochmal den Schritt zurückgehen und sagen, wie kommt man da hin? Und jetzt kommt Stefan ins Spiel. Denn so ein Album zu produzieren kostet ja auch nicht Geld. Was ist eigentlich das Billigste an Albumproduktionskosten, das jemals bei euch versucht wurde, an Geld zu erhaschen?
Das kann ich dir jetzt so nicht genau sagen, weil ich bin jetzt nicht der Fachmann für die Preise, was ein Album, also okay, was es halt kostet in dem Fall. Und ich denke auch, dass viele Produktionen mehr darauf hinauslaufen, dass halt Teile finanziert werden und nicht ein komplettes Album. Also wir sind ja auch keine Plattform, die jetzt wirklich spezialisiert ist auf den Musikbereich, mhm, sondern wir haben halt unterschiedliche Projekte. Derzeit sind es 3 Musikprojekte, die bei uns laufen oder gelaufen sind. 2 waren davon erfolgreich. Das eine war halt auch von Analog Soul Film Forest. Und ich denke, da waren es auch nur ein Teil der Kosten, die halt gedeckt wurden für die Produktion. Und halt die Pressung für ein Vinyl von den Two Wooden Stones. Und momentan ist Dante's Dream bei uns. Die machen aber, das ist halt auch für eine Albumproduktion, aber halt eigentlich, um danach die CDs zu verkaufen, um ein Kunstprojekt zu fördern in Leipzig. Also von daher sieht das bei uns halt ziemlich unterschiedlich aus. Also da kommt jetzt keiner hin und sagt, okay, ich möchte jetzt ein komplettes Album produzieren, sondern viele Sachen sind halt schon da meistens. Und dann werden halt die restlichen Kosten, die halt noch benötigt werden, also die restlichen Gelder dann halt darüber finanziert.
Frage ans Publikum, wer weiß, was Crowdfunding ist? Naja, die Hälfte, ein bisschen mehr. Ganz kurz, kannst du nochmal erklären, wie es funktioniert?
Ja, also Crowdfunding ist eigentlich eine ganz einfache Art und Weise, um ein Projekt zu finanzieren. Also man bietet eine Gegenleistung an für Geld, was man halt bekommt, definiert seine Idee vor und macht im besten Fall ein Projektvideo und beschreibt es halt in einem Text, begrenzt die Laufzeit und dann stellt man es online und wirbt halt über soziale Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook, dafür, dass halt das Projekt online ist. Und die Unterstützer können dann halt auf die Projektseite kommen, dort sich eine Gegenleistung auswählen und damit halt das Projekt unterstützen. Und beim Crowdfunding gilt meistens das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also bei uns ist das jedenfalls der Fall. Das bedeutet, entweder 100% der Projektsumme kommt zustande, dann bekommt das Projekt das Geld, oder nicht, also es kommen keine 100% zustande und somit bekommen halt alle Unterstützer ihr Geld zurück. Der Vorteil ist halt dabei, dass der Unterstützer ziemlich risikofrei halt ein Projekt unterstützen kann, da er im Normalfall entweder seine Gegenleistung bekommt oder halt sein Geld wieder. Und der Projektinitiator, also zum Beispiel eine Band, hat die Möglichkeit, darüber Geld zu akquirieren, ohne ein Risiko einzugehen, weil erst am Ende, wenn das Projekt erfolgreich ist, Kosten für den Projektinitiator entstehen.
Inwiefern entstehen da Kosten?
Also wir schlagen auf die Projektsumme aktuell 11,9% drauf. Da sind die Transaktionskosten für PayPal, was wir nutzen, mit integriert. Und für uns sind es dann im Endeffekt 8,73%. Die nutzen wir halt, um unsere Serverkosten zu decken und halt die Kosten, die sonst entstehen.
Jetzt ist ja so, die Crowdfunding funktioniert also durch Leute, die hinkommen und sagen, hier, ich unterstütze dich ein bisschen, nimm mal mein Geld. Das sind jetzt natürlich im idealsten Falle Fans, die das einfach so machen, aber es gibt ja wahrscheinlich bei euch auch bei allen Crowdfunding-Projekten, die ich bis jetzt gesehen habe, so ein Ding, dass man sagt irgendwie, wenn du einen Zehner gibst, dann singen wir was für dich und also 3-Sekunden-Song quasi und ja, wenn du 50 gibst, schreiben wir dir ein Autogramm. Was wird da so benutzt?
Es ist ziemlich unterschiedlich. Also es werden auch immer Wohnzimmerkonzerte angeboten. Also es hat bis jetzt noch nie jemand gewählt. Ich würde mich ja freuen, wenn es mal der Fall wäre. Das sind dann natürlich meistens die hochpreisigen Gegenleistungen. Aber ansonsten ist es halt schon so, dass das Album meistens dann mit einer Unterschrift rausgegeben wird, was halt für einen Fan natürlich einen Mehrwert bedeutet. Und dadurch auch der Unterstützer dann halt schon bereit ist, vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben. Oder es gibt halt digitale Pakete, die dann halt für einen kleineren Betrag rausgeschickt werden per E-Mail. Dann sind es zum Beispiel Gästelistenplätze oder ein persönliches Treffen oder eine persönliche Widmung. Also es ist halt vielfältig. Die Band kann sich das ja auch mal selber überlegen, weil wir legen das ja nicht fest als Plattform. Also da ist die Kreativität der Künstler natürlich gefragt, zu wissen, was könnte jetzt zum Beispiel meine Unterstützer halt wirklich ansprechen. Und umso verrückter es das vielleicht ist oder persönlicher dann halt für den Fan, umso eher ist er natürlich auch bereit, dann Geld zu geben, weil es halt eine Sache ist, die man im besten Fall halt nirgendwo anders kaufen kann.
Und ich muss trotzdem noch mal ein bisschen nach Geld fragen. Ich weiß, man spricht nicht drüber. Was sind die größte Summe, die ihr bis jetzt irgendwie betreut habt?
Also das war jetzt nicht im Musikbereich. Das waren 3.000 Euro, die positiv waren. Mhm. Wir haben jetzt im nächsten Projekt verstartet mit 15.000. Das ist halt ein Filmprojekt. Das ist halt eine Teilfinanzierung.
Uiui. Wie lange ist da die Laufzeit?
Das ist auch 55 Tage.
55 Tage?
Ja, 55 Tage ist bei uns die Maximallaufzeit. Aber man sagt eigentlich auch, dass die beste Laufzeit für ein Projekt, also das kommt aus den USA dann halt wieder, wo das Thema schon bekannter ist, 33 Tage sind. Weil Crowdfunding halt nicht so funktioniert, dass man sagen kann, okay, man hat in der Laufzeit von 55 Tagen jeden Tag eine Einnahme, sondern am Anfang ist halt die Kurve ziemlich hoch, weil da halt der Bekanntheitsgrad oder halt die Werbung, die man macht, ziemlich enorm ist. Und dann sinkt es runter und es geht halt in ein Tal. Und es zieht sich halt meistens bis zum Ende und zum Schluss des Projektes kommen nochmal viele Unterstützer dazu, weil natürlich die, die schon Geld gegeben haben, dann auch nochmal mit Werbung machen, weil sie natürlich ihre Gegenleistung wollen.
Wie ist denn das eigentlich? Wir reden ja über Musik und bei Musik ist es ja eigentlich so, der Musiker oder die Band muss geile Musik machen, dann ist sie erfolgreich. Jetzt ist es ja beim Crowdfunding-Ding nicht so einfach, da musst du vielleicht noch ein bisschen mehr Sachen mitbringen, um ein guter Crowdfunder oder Crowdfundraiser zu sein. Was muss man, wenn man so ein Crowdfunding anstrebt, was muss man noch mitbringen? Ist das für jeden geeignet?
Das ist für jeden geeignet, der bereit ist, für die Idee, die er hat, natürlich Zeit aufzuwenden. Also man muss Zeit investieren, man muss sich auch kümmern, man muss das halt in seine Netzwerke tragen, man muss im besten Fall Aktionen auch starten, die Leute weiterhin informieren, am Laufen halten. Wenn man das jetzt also denkt, dass man zum Beispiel Crowdfunding einfach starten kann und dann läuft so ein Projekt und man bekommt halt einfach Geld, das ist halt nicht der Fall. Also keiner auf der Welt schenkt einem einfach so Geld und beim Crowdfunding ist es halt wirklich enorm wichtig, dass die Leute in Netzwerken aktiv sind, dass sie E-Mails schicken, dass sie bei Facebook das schreiben, dass sie auch mal vielleicht irgendwie einen Song schon vorher bereitstellen und sagen halt, du kannst bei uns teilhaben, du kannst halt ein Stück des Projektes werden und wir danken es dir, indem wir halt dir dann auch noch was zurückgeben dazu.
Okay, also auch hier wieder Kommunikation. Irgendwie scheint es nicht ohne zu gehen. Nochmal die Frage an euch Label-Leute. Es gibt dieses Crowdfunding und früher war es ja so, also zumindest in meiner Klischeewelt, die Band macht das erste Album aus eigenen Mitteln, indem sie irgendwie Autos repariert oder Teller wäscht. Und dann gibt es irgendwann einen Vertrag und von da an finanziert das Label irgendwie das Album. Jetzt gibt dieses Crowdfunding, also dieses Fans sind schon vorher am Start. Gibt es noch andere Dinge, die durchs Netz sich vielleicht ergeben haben oder in letzter Zeit, also Mäzenatentum, ist das vielleicht größer geworden, dass irgendjemand übers Netz die Band kennengelernt hat und gesagt hat so, ey, hier, nimm mal einfach die Kohle, mach mal. Also diese Vorherfinanzierung, hat das zugenommen?
Ich habe da nicht so viel Erfahrung drin, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich habe das nicht gehabt. Ich versuche viel über Kooperation, also mit den Bands und auch mit anderen Labels im Endeffekt zu arbeiten. Und also es ist, wie ich kann es schlecht sagen, weil wie gesagt, Musik ist ja auch was oder der Konsum von Musik ist eben. Und da widerspreche ich eigentlich jedem, der sagt, gute Musik setzt sich durch. Genau das ist das Gegenteil. Ich meine, wir haben DJ Ötzi. Ja, ich meine, und allein das Beispiel zeigt, und der verkauft sich sehr gut mit dem Burger-Song zum Beispiel. Und das ist der letzte Schrott. Und das verkauft sich. Das heißt, es ist schon, wenn man Musik als Kultur begreift und nicht nur als Produkt, also das wollte ich auch vorhin eigentlich sagen, wenn man da als Kulturgut hingeht, wie Malerei, wie Filme, wie alles eigentlich, was uns umgibt, Architektur und so, dann hat man auf einmal eine ganz andere Auseinandersetzung damit. Dann verscherbelt man das auch nicht einfach billig so, sondern man gibt dieser Sache einen Wert und eine Bedeutung und man versucht die auch zu beschützen und man versucht, was Besonderes drumherum zu kreieren und das nicht einfach nur so rauszugeben oder also es soll was Besonderes sein. Also es geht nicht auch nur darum, dass wir gerade viel hören können, dass wir uns da beballern. Ich meine, wir gehen in den Supermarkt und kriegen ständig nur Töne noch um die Ohren. Wir gucken einen Film und ständig kommt irgendein Geplapper drunter, was da gar nicht dazugehört und. Und das kann es ja nicht sein, sondern es geht ja um einen bewussten Umgang mit Musik und unsere Aufgabe als Label zum Beispiel, und das ist ganz wichtig, also das will ich auch deswegen sagen, ist, dass wir vorfiltern vielleicht mit unserem Geschmack, aber dass wir eben auch den Wert dieser Musik, egal ob die jetzt jedem gefällt oder nicht, das ist nicht wichtig, aber dass wir diesen Wert schützen, dass wir nicht sagen, das ist einfach frei verfügbar für jeden oder es kann ja frei verfügbar sein, das ist nicht der Punkt, aber dass wir den Leuten sagen, das hat einen Wert, selbst wenn es umsonst im Netz drinne steht oder da haben sich Leute Mühe gegeben, da haben Leute sich dran gesetzt und haben in stinkigen Proberäumen geprobt, haben die Songs geschrieben, jemand hat vielleicht das Cover gemacht und so. Und das geht in solchen Diskussionen, das geht auch über diese ganze Netzdiskussion immer mehr verloren, dass eigentlich, wir reden nur über eine Datenverschiebung, dass ich so Eins und Nullen irgendwo von meinem Computer auf den nächsten bekomme. Und das ist es nicht so. Also jeder kennt das Gefühl, dass er irgendwo steht und dann kommt ein Song, der ihn berührt. Also die meisten, die hier sind, die haben dieses Gefühl höchstwahrscheinlich gehabt, sonst wären sie nicht hier. Und diese Bedeutung, die muss man den Leuten wiedergeben.
Aber klappt das dann sozusagen auch so gut, dass man dadurch dann Künstlern ermöglicht kann, genau mehr von dieser Musik zu machen? Also hat das auch?
Jein, aber also manchmal klappt es, manchmal nicht. Also es gibt Bands, da klappt das natürlich, wenn sie sehr aktiv sind. Also wiederum, wenn sie die Tools, die wir anbieten, nutzen, also sprich über Social Networks, über einen Internetvertrieb oder so. Das, was ich festgestellt habe, nochmal, das ist, was am meisten die Leute berührt, ist im Endeffekt, wenn sie live zum Beispiel eine Band sehen und das Konzert hat sie, sowas bei mir, das hat sie umgehauen. Oder wenn mal ein Interview von einer Band ist, was eben nicht nur so bla bla bla, ich bin toll, sondern wo Leute sich wirklich Gedanken machen über die Welt. So. Und das, also dann findet so eine Auseinandersetzung
statt. Aber das heißt, die Produktionskosten, ich sage mal, fürs nächste Album kommen dann tatsächlich nur darüber rein, dass die Band auch erfolgreich ist. Oder dass sie einen anderen Weg findet, noch sozusagen seitwärts zuzufinanzieren.
Ja, also ja, so okay. Kommen meistens die Kosten rein. Also wobei Erfolg ist ja so eine, zweischneidige Sache. Viele Bands, die sehr erfolgreich sind, geben unverhältnismäßig viel Geld für ihre Aufnahmen aus. Du kannst heute mit der Technik, die da ist, kannst du, ich sag jetzt mal blöd, für 1.000, 1.500 Euro Maximum ein gutes Album produzieren. Also, du musst da nicht ein Studio für 10.000 Euro finanzieren. Das Problem ist ja mittlerweile, dass so viele Leute an Musik Geld verdienen wollen. So, oder mit Musik Geld verdienen wollen, dass sozusagen die Kosten auch immer höher werden. So, und deswegen werden auch Alben so teuer, weil eine CD zu produzieren kostet 1.200 Euro, wenn ich 1.000 Stück mache. Vinyl vielleicht, wenn ich es richtig gut mache, zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Das kann sich, also so arm ist keiner. Also das kann man nicht leisten.
Ich verstehe das schon, aber jetzt sozusagen als Aufruf, einen Teil der Produktionskosten eines Albums zu finanzieren, ist sich klar zu machen, dass es jetzt nicht fünfstellig kosten muss.
Ja.
Muss man auch als Künstler, glaube ich, sich manchmal dann in Erinnerung zurückrufen.
Ja, man muss das den Künstlern sagen. So. Also wir sollten lieber ein gutes Artwork investieren, dann haben alle mehr davon manchmal.
Andreas, ist das bei euch anders oder läuft genauso? Oder habt ihr noch so irgendwie Strategien zur Produktion, um einer Band zu ermöglichen, hier jetzt geben wir euch das in die Hand, um Musik zu machen?
Es ist prinzipiell schon so, dass Musik, die man ermöglichen will, und da teilen wir das Ziel, also das quasi eher sozusagen kein marktorientiertes Ziel ist, sondern wirklich ein Ziel, dass man genau die Musik halt eben auf CD oder Platte haben möchte, dass man dann ein bisschen kreativ sein muss, um an die Kohle zu kommen, klar.
Und so viel. Aber gibt's bestimmte Strategien? Also geht ihr eher über Sponsoring?
Nein.
Oder Mäzenatentum oder Crowdfunding? Oder wie macht ihr das? Wo kommt das Geld her?
Es ist häufig so, dass in den Kreisen sozusagen oder wo man sich bewegt, sind sehr viele musikaffine Menschen, dann auch unter den Fans. Und dann gibt's einfach Leute, die sind quasi Mäzene, ohne dass sie das irgendwie ankündigen, weil sie beim Konzert 70 Euro in den Hut werfen oder so. Also dieses so Mäzenatentum, ohne dass man jetzt genau manchmal weiß, wer es war. Und dann ist es halt immer so, tatsächlich das, was Gregor gesagt hat, man kommt auf diese Summen, ja, ein bisschen sparen, ein bisschen zurücklegen vom letzten Album, mal noch vielleicht einen Teil über Crowdfunding finanzieren, das ist für uns eine sehr attraktive Möglichkeit, weil wir es ja schaffen, die Leute zu erreichen, ne? Weil offenbar nicht nur wir die Musik gut finden, sondern andere auch, und dann ist es super, dann ist es quasi nämlich nur eine Vorfinanzierung, dann ist es ja eigentlich ein Vorverkauf. Wir verkaufen die CD vorab und können sie so schon mal finanzieren. Also das ist zum Beispiel ein super Mittel, so, bevor es richtiges Urheberrecht gab und alle Raubbücher gedruckt haben im 19. Jahrhundert, war das ja das Mittel, der Subskriptionskauf, dass die Leute dem Schriftsteller vorher Geld geben, damit er sein Buch schreiben kann und es dafür dann am Ende zugeschickt bekommen. Das ist ein Mittel, was immer geht, wenn die Zeiten so ein bisschen unsicher sind.
Unsichere Zeiten bringen uns dann sozusagen wieder zurück. Oliver, wie ist es bei dir? Vorfinanzierung von Alben, hast du da auch noch einen Tipp?
Also ja, habe ich einen Tipp. Also es ist ja witzig. Ich hatte ja gesehen, dass der Patrick Wagner von Celeband kommen sollte. Und witzigerweise haben wir vor kurzem gerade so eine Art Kooperation gemacht, weil tatsächlich wir sozusagen alles, was in dem Moment da ist, wenn die Aufnahme da ist, diesen ganzen Rest, da sind wir, glaube ich, ziemlich weit vorne. Aber die sind weltweit, Celeband ist ja auch in den USA und überall am Start.
Kannst du ganz kurz erklären, wie das funktioniert? Weit,
dass sie sagen, ja, wir haben es gerade jetzt gemacht, also die decken den Teil ab, wie komme ich überhaupt zu einem Album? Und da ist es natürlich so, natürlich kann man, indem man irgendwie Plugins sich holt und eine bestimmte Art von Musik macht, kann man natürlich relativ billig Platten produzieren. Aber wenn man zum Beispiel eben, was weiß ich, ein echtes Schlagzeug zum Beispiel nehmen will und nicht programmierte Geschichten oder so, dann fängt schon an, teuer zu werden. Weil dann braucht man einen großen Raum und dann braucht man viele Mikros und das klingt nicht gut. Also da geht dann Zeit ins Land und andere Mikros und so weiter. Das, allein diese Tatsache zum Beispiel, ein echtes Schlagzeug wirklich amtlich aufzunehmen, dann wird es gleich sehr viel teurer, als wenn man nur mit Plugins arbeitet und so weiter. Es kommt sehr auf die Musik drauf an, die man aufnehmen will, ob es teuer wird oder nicht. Und insofern, wenn man, sagen wir mal, es gibt schon Musik und es gibt auch Acts, die brauchen ein bisschen mehr Geld und da ist halt eine Firma, also zum Beispiel jetzt Public Enemy, wenn ein Hip-Hop-Album machen will, was weltweit verkaufen soll, das hat ja Celeband gemacht, die haben das letzte Public Enemy-Album finanziert, da ist es schon so, dass da auch viele Leute sind weltweit, die sagen, ich finde die Band geil.
Ganz kurz mal, Celeband, wie funktioniert es?
Ganz kurz. Ja, so, auch Crowdfunding, da die quasi machen publik über ihre Kanäle, die sind recht gut präsent, überall, auch in Talkshows und was weiß ich wo, in solchen Veranstaltungen. Patrick sollte eigentlich hier sein. Anderes Thema. Aber also da ist es eben genau so, dass sie eben gerade so Acts, die mal, also in den USA ist ja extrem, als Hip-Hop-Star bist du ein paar Jahre super und dann bist du total vergessen. Im Rest der Welt ist es ein bisschen anders und die Leute wollen vielleicht ein neues Public Enemy Album haben und die können dann, wie gesagt, Geld auf den Tisch legen und sagen, wir wollen dafür sorgen, dass es ein neues Album gibt und im nächsten Schritt auch vielleicht auch ein bisschen Marketing noch mitfinanzieren und alles, was sozusagen dann daran verdient wird, da partizipieren die mit. Wie ein Aktienunternehmen letztendlich.
Das hat Public Enemy übrigens schon mal 1999 versucht, ohne Crowdfunding-Plattform, und da haben sie irgendwie gesagt, $250,000 wollten sie finanziert haben $75,000 finanziert bekommen. Also da hat das offenbar vielleicht eben, weil das noch nicht so durchgesetzt war mit den digitalen Medien, damals nicht funktioniert, jetzt hat's geklappt.
Genau. Und das ist übrigens eine Sache, weil wir ja immer alle jammern und sagen, ja, ist alles so schrecklich mit der Musik. Und es ist sehr schwierig geworden. Das muss ich wirklich sagen, weil ich habe es genau erlebt. Ich habe gelebt, als es ganz oben war, das Business, und ich habe es jetzt gesehen, wie es jetzt ist. Aber eine Sache hat sich super positiv geändert. Und zwar, wenn du in den 90ern und ja in den letzten 10 Jahren in eine Plattenfirma gegangen bist und einen geilen Act gesehen hast, zum Beispiel einen Act, den ich gesigned habe, Faun. Wenn du bei einer großen Firma warst und du bist damit reingegangen und hast es denen vorgestellt, da sitzt da der Radiomann, die Fernsehfrau und dann der Vertriebstyp und was weiß ich, die sitzen da alle und du musst es ihnen präsentieren, dann sagen sie, um Gottes Willen, jetzt hat er wieder eine andere Waffe, was will er denn damit? Wenn ich damit zum Fernsehen gehe, sagen sie, vergiss es, keine Chance. Wenn ich zum Radio gehe, sagt der Radiotyp, vergiss es, brauche ich gar nicht hingehen, kriege ich gleich eine rein, ist keine Chance. Also dann sind alle schon scheiße drauf, nur weil du mit einem Thema gekommen bist, was eigentlich sensationell ist und unique, also einzigartig ist, aber wo es die Marke den Kanäle nicht gibt, die einfachen, wo dann die jeden Tag dann gerne hingehen und sozusagen eben die Kanäle nutzen, so wie sie sind. Dann heißt, ja, bei Viva will das bestimmt keiner, brauchen wir gar kein Video drehen und MTV sagt sowieso nein. Und so war das ja. Das heißt, du bist als A&R immer mit so einer riesen Schablone durch die Gegend gelaufen, hast geguckt, ja, den Berg kann ich nicht machen, den kann ich nicht machen, also ich muss nur die Sachen machen. Und dann gab es immer noch diese letzte Rettung für Exoten, ja, die Presse, vielleicht rettet uns ja die Presse, so weiter. Dann kann man vielleicht was machen, was nicht in diese reinen Marketingkanäle geht. Und das war eigentlich schrecklich, weil das hat dafür gesorgt, dass es nur noch Me-Too-Bands gab. Also Acts, die genauso klingen wie andere schon. Und ich meine, das ist, wie gesagt, man muss nur ins Radio.
Das ist heute genauso.
Oder übrigens. Egal.
Also ich weiß, was du sagen willst.
Nee, das ist, ist heute nicht so. Ich kann dir ein sehr gutes Beispiel, kann ich euch zeigen hier, wo du genau das, wo ich habe die ganzen Mechanismen erlebt, wo ich genau weiß, hätte ich nie mitkommen brauchen, aber im Internet sieht die Sache völlig anders aus. Weil im Internet ist es so, da kannst du unique sein, da kannst du so sein, da musst du nämlich nicht ins Radio, hier, da sind die Jungs. Da musst du musst nicht ins Radio, du musst nicht ins Fernsehen bei Gottschalk oder irgend so ein Scheiß, sondern du kannst ganz einfach was machen. Und wenn die Leute live spielen und darüber berichten, ich weiß nicht, warum das hier so schwierig ist gerade. Okay, das ist die Präsentation. Ah ja, jetzt kommt's hier. Das ist ein Act. Never hätte ich den signen können zu BMG, zu Edel, zu Universal, vergiss es. Aber die haben noch nie einen Plattenvertrag unterschrieben. Die haben nur einen Vertriebsdeal gemacht mit uns. Und ich habe sie gerade getroffen am Münchner Flughafen, zufällig, völlig übernächtig, kamen sie morgens an. Die spielen in Kalifornien vor 2000 Leuten. Ja, nur über Internet, nur über Player, nur über diese Mittelalterszene, die gibt's weltweit. Mit denen kommunizieren die. Und ist ein Act, der... ich glaube, ein sehr interessanter Act ist. Und das interessiert auch den Rest der Welt. Die ganzen, was weiß ich, No Angels und diesen ganzen Acts, die die Industrie kreiert hat hier, die im Radio ein bisschen laufen und ein bisschen Englisch singen und so weiter, das interessiert den Rest der Welt überhaupt nicht. Die wollen Sachen sehen, wo sie sagen, wie Rammstein, wow, das sind Deutsche, sowas macht keiner hier. Oder die machen sowas, das macht auch keiner hier. Die haben Burgen bei sich, so klingt das. Das ist interessant. Und ja, und damit kann man was kommunizieren. Das ist in China interessant, das ist in den USA interessant. Darum geht's. Sachen machen, die sonst noch nicht da waren. Und das ist jetzt wieder möglich. Das ist das Schöne am Internet.
Das könnte ja beinahe schon ein Schlusswort sein. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Und ich finde es sehr schön, dass wir gerade rausgefunden haben, dass quasi das Internet das Feuilleton der Neuzeit ist. Hätte man ja auch sozusagen vor 2 Jahren vielleicht noch nicht gesagt, mit dem ganzen Rumgepöbel da. Auch sehr schön. Die Stunde ist schon fortgeschritten. Liebes Publikum, habt ihr Fragen? Nein, ihr seid zufrieden. Dann würde ich jetzt gerne noch einmal einfach das Mikrofon rundgeben lassen, ganz links anfangen und jetzt ist zu spät. Nein, mach.
Es waren da 3 Leute, die haben gesagt, sie können von dem, was sie mit Musik machen oder was sie sonst machen, nicht leben. Das heißt, das Geld muss irgendwo anders herkommen. Man braucht aber trotzdem die Zeit, um einen Vertrieb zu organisieren, um ein Label zu pflegen. Wie kriegt man das überein? Also macht ihr dann irgendwie Aushilfsjobs und versucht einen Teil des Geldes über eure musikalischen Sachen zu bekommen oder arbeitet ihr 8 Stunden am Tag und nachts wird dann das Label organisiert?
Also ich mache einen Aushilfsjob nebenbei, also davon finanziere ich sozusagen meine Mietkosten. Und ansonsten arbeite ich schon, also von 6 bis in die Nacht so. Also ich habe nicht so richtig Privatleben. Also ich war jetzt das erste Mal seit 10 Jahren im Urlaub zum Beispiel. Also ich opfere schon, also ich sehe es nicht als Opfern an, aber ich arbeite schon viel dafür. Aber also für mich hat das auch einen Wert. Ich sehe das auch nicht so als Arbeit an oder also das ist schwer zu kommunizieren manchmal, weil alles immer nur so auf dieses Geld runtergebrochen wird. Also wenn ich zum Konzert gehe und die Band gefällt mir, dann bin ich glücklich so. Also und das Gefühl kaufe ich mir eben durch meine Arbeit, so die ich mache. Also das ist so eine andere Währung, die mir viel mehr bedeutet so. Also weil selbst wenn ich viel Geld hätte, ich würde es ja auch wieder nur für eine Scheiße ausgeben. Also das ist ja dann auch wieder so ein Problem bei der ganzen Sache. Also zu viel Geld haben, meiner Meinung nach, korrumpiert dann auch. Also ich hab neulich kam auf Arte Tracks so ein Bereich, so ein Video über Gossip, so die ja jetzt jeder kennt, sehr bekannt und beliebt überall. Und die haben ein Video gedreht und sind nur für dieses blöde scheiß Video von Amerika nach London in ein Luxushotel geflogen. Und dann hat sich die junge Frau unter einer Bettdecke geregelt und das haben die gefilmt. Das hättest du überall machen können und die haben da richtig Geld verbraten. So. Und das ist eben das, was mich eben auch stört, gerade bei einer Band in so einem Kontext, was dann auch immer sehr unkritisch begutachtet wird, weil man sich ja freut. Und das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man braucht nicht viel Geld, so, sondern man braucht ja eigentlich diese Idee und das, was man einfach vorantreiben will. So. Und auch die Bands verdienen ja auch nicht viel Geld. Also es gibt ein paar Bands, die haben Asche, so, die wissen nicht, wohin damit und dann verkorken sie es oder machen sonst was. Aber die meisten Bands machen das ja auch, weil sie Lust haben an Musik. Also es gibt ja die unterschiedlichen Intentionen. Warum gründe ich eine Band? Weil ich mich ausdrücken will, weil die Welt scheiße ist und ich will das rausschreien oder weil ich eine Mimose bin und ich will es auch rausschreien. Oder es gibt so 1000 Gründe, warum man eine Band macht. Und es gibt eben auch den Grund, dass man damit Geld verdienen kann. Und man sieht das auch so relativ schnell, wer sich für welchen Weg entscheidet. Und die sich bewusst eigentlich für diesen Weg entschieden haben, ich will mich ausdrücken, so, die wissen alle, dass sie da kein Geld mit verdienen und die arbeiten ja auch alle nebenbei. Also warum soll ich als Label dann auch nicht nebenbei arbeiten? Klingt ein bisschen blöd, aber...
Ich möchte... Ich möchte an dieser Stelle die anderen Leute bitten, also wenn du die Frage sagen noch weiter fort vertiefen willst, das, ihr seid ja wahrscheinlich alle noch hier. Man kann euch auch ansprechen, wenn ihr nicht mehr auf der Bühne seid oder jetzt laut schreien, wenn euch das nicht lieb ist. Okay.
Ja, wunderbar, gerne.
Okay, alles klar. Dann könnt ihr das sozusagen hinterher noch genau machen. Ich würde jetzt als Abschlussfrage, wie gesagt, gerne nochmal rumgehen und jeden von euch fragen, was ist denn euer nächster Release und wie wird er vertrieben? Andreas, fängst du an?
Also ich nutze die Gelegenheit, weil es sich vom Datum her ergibt. Ich spreche erst über den Release, den wir heute gemacht haben und dann der in einer Woche kommt. Heute pünktlich zur Pop-Up X ist ein Online-Release bei uns rausgekommen mit A Forest und 3 Remixen davon. Der ist frei herunterzuladen bei uns auf der Website analogsoul.de und der wird auch tatsächlich nur in dieser MP3-Form vertrieben, dann noch über Soundcloud. Da denke ich übrigens, das können wir nachher nochmal vertiefen, dass man, wenn man ohne große HTML-Fähigkeiten die Sachen, die es kostenlos im Netz gibt, übrigens nutzt, dass man da ähnlich weit kommt wie mit eurer Software, aber das ist vielleicht auch ein bisschen eine Ideologiefrage. Und das zweite ist, nächsten Freitag gibt es ein Single-Release, auch ausschließlich digital, allerdings dann zum Kaufen. Klinke auf Chinch, ein fantastisches Live-Elektro-Projekt. Und der kommt dann über die bekannten Download-Portale.
Alles klar. Vielen Dank, viel Spaß und sag nochmal die Domain.
www.analogsoul.de.
Sehr schön. Gregor, nächster Release und wie kommt man an den ran?
Ich habe drei in der Pipeline. Das eine ist das neue Album von den Kamikaze Queens aus Berlin. Es gibt es als Vinyl, als CD und als Download. Low Fat Orchestra aus der Schweiz gibt es als Vinyl, CD und als Download. Und Freddy Fischer und das Cosmic Rocktime Band gibt es als Vinyl und als Download.
Alright, dann viel Spaß damit. Und nochmal deine Seite.
www.soundsofsubterranea.com.
Alles klar. Stefan, dein nächster Release. Nein, das nächste große Ding, was ihr gerade am Laufen habt.
Das ist eine gute Frage. Da sind viele Dinge am Laufen. Also ich glaube, in nächster Zeit werden so um die 10 Projekte bei uns starten. Genau, das kann ich dazu noch nicht sagen. Also vielleicht einfach mal vorbeischauen. www.visionbakery.de. Und wir haben ja auch jede Menge andere Projekte momentan noch online und ich denke mal, da ist auch für jeden was dabei. Derzeit nur ein Musikprojekt, aber vielleicht kommen ja demnächst noch welche mit dazu.
Alles klar. Könnt ihr also, wenn ihr jetzt ein Musikprojekt habt und noch Geld sucht, der Mann weiß, wo ihr es herkriegt. Oliver, nächste Release.
Ja, also ich meine, da ich es ja gerade gesagt habe, also ich habe heute, als ich im Zug saß hierher, da haben wir immer noch wieder telefoniert, weil nämlich bei Found, die haben released demnächst, ich weiß nicht, im Juni und der muss super vorbereitet werden und das Problem ist, dass sie so lange im Studio waren, dass jetzt irgendwie haben sich die Arbeit geteilt, der eine lädt den Player hoch und tut da alle Sachen machen und die Bio schreiben und die anderen, die müssen jetzt den Sales Folder machen, also da ist so genau die Situation, dass sich so Bands auch arbeitsteilig dann werden. Der eine ist so der Internet-Nerd und der andere ist das. Also daran wurde heute Morgen noch ganz viel geredet, wer schreibt den Folder für iTunes zum Beispiel, weil die wollen heute jetzt ganz genau wissen, was alles passiert. Das ist sehr bürokratisch geworden, iTunes leider. Und das musste noch schnell fertiggestellt werden. Ein anderer Act, der jetzt rauskommt, ist Pi von dem Berliner Label Marm Records. Die sind bei uns und das ist so ein Rock-Act, der könnte hier auch so ein bisschen bekannt sein, weil die kommen ja hier aus Berlin. Und die spielen bei Rock am Ring und da geht es auch darum, dass sie auf der Alternative Stage bespielen können und dass O2 ein bisschen mithilft und so weiter. Also solche Sachen.
Okay, deine Domain nochmal?
Deine Seite? Das heißt, unser Vertrieb heißt Belief Digital, aber wir beliefern eben iTunes, Amazon, Musicload und so weiter. Also wir sind, wie soll ich sagen, wir beliefern ja die.
Okay, ne,
also da kann man sie kaufen und ansonsten kann man sich angucken. Und wer sie wissen will, wie diese Filmchen, also wie diese ganzen Tools gehen, gibt es eben die Filmchen über ein offenes, das heißt über einen Blog, der heißt blogbelief.com/tutorials. Da sieht man eben diese Filme und da wird einem alles erklärt.
Alles klar, ich habe keinen nächsten Release, ich bin nämlich gar kein Musiker, das hat man vielleicht an der einen oder anderen Stelle gemerkt. Danke euch aber hier fürs Hiersein auf der Bühne sitzen, euch fürs Zuhören und auch ein paar Fragen stellen. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es jetzt an dieser Stelle eine kleine Umbaupause und dann gibt es das, worum es ja eigentlich geht, nämlich Musik. Nochmal danke fürs Dasein und viel Spaß heute Abend auf der Pop-Up.